Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. In Jemens Hauptstadt Sanaa tötet ein Selbstmordattentäter Dutzende von Menschen. In Jemen wäre morgen Nationalfeiertag. Auslandschweizer ticken politisch etwa wie die Inlandschweizer. Sie wären aber weniger konservativ. Die Emilia-Romagna wird von Nachbeben erschüttert. Tausende sind in Notunterkünften. Der neue Präsident von Serbien heißt Tomislav Nikolic. Er ist ein Mann mit Vergangenheit und vielen Gesichtern. Und Staatsverträge vors Volk, fordert die AUNS mit ihrer Initiative. Das soll die Demokratie stärken. Die Gegner befürchten unnötige Abstimmungen und demokratischen Leerlauf. Pro und Contra in der Abstimmungskontroverse zum 17. Juni um 1. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Ursula Furgler.
In der jemenitischen Hauptstadt Sanaa sind bei einem Selbstmordanschlag Dutzende Menschen getötet worden. Unter den Toten befinden sich hauptsächlich Soldaten und Studenten, die für eine Militärparade für den Nationalfeiertag von morgen Dienstag übten. Quellen sprechen von bis zu 100 Todesopfern. Mehrere Dutzend Menschen wurden verletzt. Der Attentäter trug offenbar eine Armeeuniform und sprengte sich inmitten der Menschen in die Luft. In Serbien hat Tomislav Nikolic die Wahl zum Staatspräsidenten gewonnen. Der bisherige Amtsinhaber Boris Tadic gestand seine Niederlage ein und gratulierte Nikolic zur Wahl. Gemäß offiziellen Ergebnissen erhielt der 60-jährige Nationalist Nikolic knapp 50% der Stimmen, Tadic kam auf 47%. Rund 3% der abgegebenen Stimmen waren offensichtlich absichtlich und als Protest gegen die Politik insgesamt ungültig gemacht worden. Auslandschweizerinnen und Schweizer wählen eher linksliberal. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung der Auslandschweizer Organisation anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums der brieflichen Stimmabgabe. Die Schweizer im Ausland hätten aber nicht grundlegend ein anderes politisches Profil als die Stimmbürger, die in der Schweiz leben, stellt Studienleiter Michael Herrmann von der Universität Zürich fest. Untersucht wurde das Wahlverhalten bei den eidgenössischen Wahlen 2011. Die beliebteste Partei war die SP mit 21%, knapp gefolgt von der SVP mit 20%. Die Grünen erreichten mit 15% Platz 3. Die Kundenzufriedenheit mit der Schweizerischen Post ist leicht zurückgegangen. Sie sank im vergangenen Jahr um einen Punkt auf 79 Punkte auf einer Skala von 100. Gut abgeschnitten hat ihr Briefversand. Nach der Lockerung des Briefmonopols verfügt die Post noch immer über einen Marktanteil von 99%. Trotz der Konkurrenz durch das Internet ist der echte Brief hierzulande immer noch beliebt. Jeder Einwohner erhält im Jahresschnitt 500 adressierte Sendungen, so viel wie nirgendwo sonst in Europa. Für den Paketversand ziehen die meisten Kunden das Angebot der Post vor, obwohl private Anbieter teilweise günstiger sind. Die hohe Jugendarbeitslosigkeit schürt bei Millionen junger Menschen in Europa Hoffnungslosigkeit und das Gefühl, nutzlos zu sein. Dieser Überzeugung ist die Internationale Arbeitsorganisation. In ihrem jüngsten Bericht zur Situation junger Leute auf den Arbeitsmärkten fordert sie Maßnahmen von den Regierungen. Diese müssten für mehr Beschäftigungsmöglichkeiten für Jugendliche sorgen. In der EU und anderen entwickelten Industrieländern ist die Arbeitslosenquote bei den 15- bis 24-Jährigen besonders hoch. 2011 lag sie bei 18,1%. Im laufenden Jahr wird sie wahrscheinlich kaum sinken. Der Norden Italiens ist letzte Nacht von mehr als 100 Nachbeben erschüttert worden. Die schwersten Erdstöße erreichten eine Stärke von 3,7, wie die Behörden mitteilten. Tausende Menschen in der Region Emilia-Romagna verbrachten die Nacht in Notunterkünften oder bei Freunden und Verwandten. Das Beben der Stärke 6,0 am frühen Sonntagmorgen war das stärkste in Italien seit 3 Jahren. Mindestens 7 Menschen kamen ums Leben, 50 wurden verletzt. Besonders betroffen waren die Städte Modena, Ferrara, Bologna und Mantua. Die Schäden am kulturellen Erbe der Region dürften laut Behörden beachtlich sein. Der Konflikt in Syrien scheint erneut aufs Nachbarland Libanon überzugreifen. In der Nacht sind in der Hauptstadt Beirut Anhänger und Gegner des syrischen Aufstands aneinander geraten. Dabei wurden 2 Personen getötet, wie die staatliche libanesische Nachrichtenagentur meldet. 18 Personen seien verletzt. Die bewaffneten Gruppen hätten sie stundenlang bekämpft, mit Maschinengewehren und Panzerfäusten, hieß es. Dutzende Fahrzeuge gingen in Flammen auf. In der nordfranzösischen Stadt Lille hat die Staatsanwaltschaft neue Vorermittlungen gegen den früheren Chef des Internationalen Währungsfonds, Dominique Strauss-Kahn, angeordnet. Die Gerichtspolizei muss demnach Vorwürfe abklären, wonach Strauss-Kahn an gemeinsam begangenen Vergewaltigungen in einem Washingtoner Hotel teilgenommen haben soll. Zu den Vorfällen von Dezember 2010 gibt es gemäß der Staatsanwaltschaft aus anderen Gerichtsverfahren Zeugenaussagen, die zum Teil widersprüchlich seien.
12.36 Uhr, die Mittagsinformationen in den nächsten Minuten mit einem Porträt des neuen serbischen Präsidenten, mit dem Politprofil der Auslandschweizer im Detail und mit dem Briefmonopol der Post. Ist das noch nötig? Dann Miki, der Übersetzer. Der junge Afghane arbeitet für die US-Soldaten und möchte, dass sie noch lange im Land bleiben oder dann mit ihnen gehen. Die verlorene Generation, sie sind jung, gut ausgebildet und ohne Job. Und sie sind viele, in Spanien zum Beispiel. Erst das Beben, dann der Regen, eine Reportage aus Italien, aus der Region Modena. Und um eins, Amtspräsident Schwander gegen FDP-Präsident Müller in der Abstimmungskontroverse zur Initiative Staatsverträge vors Volk. Und jetzt Börse, Wetter, Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.821 Punkten, plus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 20,12 gehandelt, der Dollar zu 94,41 Rappen. Das Wetter. Im Norden nimmt die Bewölkung am Nachmittag zu. Es beginnt zuerst stellenweise, später verbreitet zu regnen. Lokal gibt es auch Gewitter. Die Temperatur liegt bei 19 Grad. Im Süden regnet es anhaltend weiter bei höchstens 14 Grad. Am Dienstag und Mittwoch ist es im Norden wechselnd bewölkt mit einigen Schauern oder Gewittern. Im Süden gibt es zunehmend Aufhellungen. Regen fällt nur noch ab und zu. Die Temperaturhöchstwerte liegen bei 20 Grad, im Süden am Mittwoch bei 27 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden, 1 Kilometer Stau in Airolo und in der Region Aargau auf der A1 Richtung Bern zwischen dem Parkplatz Walterswil und Rotrist stockender Verkehr.
Tomislav Nikolic, früher mal Kriegstreiber, dann Oppositionsführer und jetzt Überraschungssieger der Präsidentenwahl in Serbien. 3 Anläufe hat Nikolic gegen den langjährigen Amtsinhaber Boris Tadic gebraucht. Nun ist der 60-Jährige dort angelangt, wo er immer hin wollte, an der Macht. Walter Müller.
Sieg, Sieg, rufen die begeisterten Anhänger von Tomislav Nikolic. Das ist der Gipfel meiner Karriere, sagt Nikolic, und ein Wendepunkt für Serbien. Toma Srbin schallt ihm entgegen. Toma, der Serbe heißt das. Was sagen will, dass Tomislav Nikolic ein richtiger Serbe sei. Was im Verständnis seiner Anhänger ein Nationalist sein muss, der für das Serbentum einsteht. Und das ist der Wendepunkt. Seit dem Sturz des Autokraten Slobodan Milošević vor 12 Jahren steht erstmals wieder ein Mann aus der Milošević-Zeit an der Spitze des Staates. Ein väterlicher, ehemaliger Bautechniker aus der serbischen Provinzstadt Kragujevac. Von dort aus arbeitete sich Nikolic politisch hoch in die Hauptstadt Belgrad. Er avancierte Anfang der Balkankriege in den 90er Jahren zur rechten Hand des ultraradikalen Vojislav Šešelj. Der sagte, allen Kroaten sollte man die Augen mit einem rostigen Löffel auskratzen. Nikolic hatte nichts dagegen, auch er wollte ein Großserbien. Šešelj aber muss sich seit 2003 vor dem Haager Kriegsverbrechertribunal verantworten. Nikolic übernahm Šešeljs radikale Partei, verließ sie nach einer Wahlschlappe aber und gründete seine eigene, nun nationalkonservative und EU-freundliche Fortschrittspartei. Diesen wunderlichen Wandel hielten ihm die Tadic-Demokraten in diesen Wahlen in einem Werbespot vor.
E ta rupa u Evropskoj uniji, to ćemo biti mi.
Status kandidata posle čega
nie der EU beitreten und nicht verhandeln, sagte er früher. Später aber, selbstverständlich wollen wir mit der EU verhandeln, das ist wichtig für Serbien.
Tomislav Nikolić je juče govorio jedno, danas drugo.
Immer sagt Nikolic etwas anderes. Was wird er morgen sagen, fragten die Tadic-Demokraten. Diese Negativwerbung gegen Nikolic hat Amtsinhaber Tadic jedoch nichts gebracht. Ruhig und gelassen stellte sich Nikolic als Kämpfer für soziale Gerechtigkeit dar und eroberte damit die Herzen der Geplagten. Seine Fortschrittspartei hatte schon bei den Parlamentswahlen die meisten Stimmen bekommen und nun wurde er auch noch zum Staatspräsidenten gekrönt.
Srbija je savremena, normalna zemlja.
Serbien ist ein normales, modernes Land, sagte Tomislav Nikolic gestern. Und ich will nun helfen, dass dies so bleibt. Nikolic will sein Amt als Parteipräsident abgeben, um Staatspräsident aller Serbinnen und Serben sein zu können, ohne Bindung an eine Partei. Auch das bringt Nikolic Beifall von vielen Seiten, dem Unschuldslamm, das von der Vergangenheit nichts mehr hören will.
Je weiter ein Schweizer von daheim weg ist, umso patriotischer und konservativer wird er. Diese Klischee-Vorstellung von den 700'000 Auslandsschweizern ist weit verbreitet, nur sie stimmt nicht. Das haben Politologen festgestellt, als sie das Stimm- und Wahlverhalten der Auslandsschweizer genau angeschaut haben. Raphael von Matt.
Auslandsschweizerinnen und Auslandsschweizer seien keine erzkonservativen Ultrapatrioten, sagt Michael Herrmann von der Forschungsstelle Sotomo der Universität Zürich. Bei den letzten Nationalratswahlen im vergangenen Oktober wählten sie oft links. So schnitten etwa die Grünen besonders gut ab.
Ja, es sind ganz deutliche Unterschiede, insbesondere bei den Grünen, die bei den Auslandsschweizern fast doppelt so gut abschneiden wie bei den Inlandsschweizern. Also sie haben fast 15% Stimmen gemacht. Also sie waren eine der stärksten Parteien, haben auch die Traditionsparteien FDP und CVP überflügelt, die Grünen. Und die SP ist auch etwas besser als bei den Inlandschweizern, aber der Unterschied ist da geringer.
Markant schlechter schnitt die SVP ab. Wenn man aber zum Wahlverhalten auch noch das Abstimmungsverhalten anschaut, dann verschiebt sich das Bild. In der Ausländerpolitik und der Außenpolitik stimmen die Auslandschweizer zwar für mehr Öffnung.
Aber zugleich, und das finde ich eigentlich fast das Spannendste, sie sind auch wirtschaftsliberaler. Also sie sind auch bei wirtschaftlichen Fragen liberaler und da in dem Sinn auch bürgerlicher positioniert als die Inlandschweizer. Also man kann nicht einfach sagen, sie seien linker in allen Belangen, sondern sie sind vor allem weltoffener, internationalistischer als die Inlandschweizer.
Sagt Michael Herrmann. Insgesamt sei das Abstimmungs- und Wahlverhalten der Auslandschweizer sehr ähnlich wie jenes in der Stadt Baden, dem liberalen Pol des konservativen Kantons Aargau, weil viele Auslandschweizer eben aus einer bestimmten Gesellschaftsschicht stammten.
Es ist vor allem die unterschiedliche soziale Zusammensetzung. Das sind ja viele auch Manager, die im Ausland arbeiten, gut gebildete, die bei UNO im diplomatischen Dienst arbeiten. Das sind Leute, die eben ein anderes Profil haben, auch im Inland. Also das ist fast wichtiger als die Tatsache, dass es Auslandschweizer sind.
140'000 Auslandschweizer haben sich bei den Behörden registriert, um abstimmen und wählen zu können. Die Forschungsstelle Sotomo wertete nun die Zahlen aus jenen 9 Kantonen aus, die aufschlüsseln, wie die Auslandschweizer genau gewählt und gestimmt haben. In Auftrag gegeben hat die Untersuchung die Auslandschweizer Organisation. Sie verfolgt ein konkretes Ziel. Sie will den Schweizern im Ausland den Zugang zum politischen Leben weiter erleichtern. Denn die briefliche Stimmabgabe, die sie seit 20 Jahren haben, sei oft ein Problem, erklärt Rudolf Wieder, der Direktor der Auslandschweizer Organisation.
Es hat sich gezeigt immer wieder, dass der Postweg zu langsam ist und dass viele Leute nicht effektiv an Abstimmungen und Wahlen teilnehmen können, weil sie die Stimmunterlagen zu spät erhalten. Wir fordern deshalb die Einführung möglichst rasch von E-Voting. Über die Hälfte der Auslandschweizer, die Möglichkeit haben, nutzen den elektronischen Kanal, um zu stimmen und zu wählen.
Die Auslandschweizer Organisation ist zuversichtlich, dass E-Voting, also die Stimmabgabe im Internet, für Schweizer im Ausland bereits für die nächste Nationalratswahl 2015 Tatsache wird.
Viertel vor eins. Satte 99% Marktanteil hat die Post im Briefmarkt. Trotz Öffnung der Märkte spiele der Wettbewerb noch immer kaum, sagt die Postregulationsbehörde. Und noch immer profitiere die Post vom Monopol auf Briefen unter 50 Gramm. Ist diese staatliche Bevorzugung gerechtfertigt in Anbetracht der Marktdominanz der Post? Das fragt der Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt, Postregulator Mark Furrer.
Es ist eigentlich nicht gerechtfertigt, denn man sieht auch im Ausland, selbst wo das Briefmonopol völlig aufgehoben wird, hat die staatliche Post immer noch einen sehr starken Marktanteil von 90% oder noch mehr.
In der Sommersession kommt die Initiative für eine starke Post ins Parlament. Die sieht den Grundversorgungsauftrag gefährdet der Post. Sehen Sie das auch so?
Nein, der Grundversorgungsauftrag der Post ist sicher nicht gefährdet. Wenn die Post gewisse Poststellen in einen Laden oder in eine Bahnstation verlegen will, dann ist das sinnvoll. Und mit dieser Initiative wäre das möglicherweise nicht mehr so. Das heißt, die Post müsste gewisse Poststellen beibehalten, die einfach schlicht nicht rentabel sind.
Aber die Post wirft viel Gewinn ab inzwischen. Also wo ist da die Grenze?
Das ist eine politische Frage. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wir brauchen eine finanziell gesunde Post, weil wenn wir eine Post haben, wie das vor ein paar Jahrzehnten der Fall war, die damals sogar quersubventioniert werden musste, dann ist das, glaube ich, auch im Ziel der Bürger. Und ja, wenn die Post Gewinn abwirft, dann kommt das dem Steuerzahler zugute und das ist vielleicht auch nicht schlecht.
Aber die Leute ärgern sich, wenn dann Gratisdienstleistungen es gebührenpflichtig werden.
Also das ist eine wichtige Frage. Das ist auch eine Frage der Sensibilität. Und ich glaube, die Post und vielleicht auch wir waren überrascht von den harschen Reaktionen der Konsumentinnen und Konsumenten und ihrer Organisation bei den letzten Preiserhöhungen. Und sicher muss man da mit der nötigen Sensibilität an solche Erhöhungen herangehen, weil die Leute sagen natürlich, ja, wenn die Post schon so einen Gewinn macht, dann braucht sie diese Erhöhungen nicht. Auch wenn diese Erhöhungen im einzelnen Produkt zu rechtfertigen waren, weil die Kosten nicht gedeckt waren.
Was heißt denn nötige Sensibilität? Also die Erhöhungen waren zu hoch.
Nein, das sage ich überhaupt nicht. Ich sage einfach, selbst wenn eine Erhöhung eines Preises ökonomisch gerechtfertigt ist, muss sich von mir aus gesehen die Post fragen, lohnt sich die Riesendiskussion, die ich habe, um diesen Preis anzuheben? Weil die Post ist halt hier sehr stark im politischen Fokus der Bürger und das hat Vor-, aber hat auch diese Nachteile.
Eines der großen Themen am derzeitigen NATO-Gipfel in Chicago, Afghanistan. Bis Ende 2014 will die NATO ihre Truppen aus dem Land abziehen, mit Ausnahme von Frankreich, das seine Soldaten bereits dieses Jahr heimholen will. Sind die NATO-Soldaten einmal weg, verlieren tausende Afghanen die Arbeit und viele fürchten dann um ihr Leben. Miki zum Beispiel, 22 und seit 5 Jahren Übersetzer für die NATO-Truppen. Karin Wenger war mit ihm und US-Soldaten auf Patrouille an der afghanischen Grenze in der Provinz Khost.
Einzig, dass Mikey keine Waffe trägt, unterscheidet ihn von den amerikanischen Soldaten. Der 22-jährige Afghane fluchte in breitestem Amerikanisch, trägt eine Camouflage-Uniform, unter der sich seine mit Hanteln gestellten Muskeln abzeichnen. Die Haare sind Millimeter kurz getrimmt. Und er hasst die Taliban über alles.
Taliban, goddamn.
Bei einer Hausdurchsuchung in einem kleinen Weiler an der pakistanischen Grenze wühlt er mit Verachtung durch eine Kiste voller Musikkassetten. Das sei Taliban-Musik, sagt Mikey. Der Besitzer jedoch ist längst aus dem Haus verschwunden. Mikey und seine Familie flohen während des Taliban-Regimes Ende der 90er Jahre ins Exil nach Pakistan und kehrten erst 2002 nach Kabul zurück. Mikeys Bruder eröffnete einen Schmuckladen in einer Touristenstraße von Kabul. Dort lernte Mikey Englisch und dort wurde er mit 17 Jahren von einem NATO-Mitarbeiter als Übersetzer rekrutiert. Für $1,000 im Monat übersetzt er seither für die amerikanischen Soldaten in Khost.
See this shrapnel's right here. See this stuff on my face and my ass is burned.
Brandmale auf Mikeys Gesicht und Arm erinnern an jenen Tag, als unter seinem Panzerfahrzeug ein Sprengsatz explodierte. Aber die Sprengsätze sind nicht die einzige Bedrohung. Mikey und alle anderen Afghanen, die mit den Ausländern arbeiten, gelten in den Augen der Aufständischen als Verräter. Vor 3 Monaten, als Mikey mit den Soldaten auf Patrouille war, erhielt er eine unmissverständliche Warnung.
The Taliban dude called me. He was like, "Listen, I can see you guys right now. I have a suicide dude that already ready to blow you guys up."
Ein Taliban-Kommandant rief mich an. Er sagte, er könne uns sehen und halte einen Selbstmordattentäter bereit. Er werde ihn in den kommenden Tagen auf uns loslassen. Wenn er mich in die Finger kriege, haue er mich in Stücke. 5 Jahre mit den NATO-Truppen haben für Mikey gereicht, um den Glauben an eine friedliche Zukunft in Afghanistan zu verlieren.
If the American troop leaves, Afghanistan is going to be a really bad situation.
Wenn die Amerikaner abziehen, dann wird hier alles noch schlimmer. Denn unsere Regierung ist korrupt und unsere Soldaten und Polizisten können uns nicht schützen. Deshalb wolle er das Land verlassen. Mikeys Verfahren zum Einwandern in die USA läuft seit 3 Jahren und sollte noch dieses Jahr abgeschlossen werden. Viele andere Mitarbeiter werden nicht dasselbe Glück haben. Die NATO-Länder haben keine einheitliche Regelung, wie sie mit ihren afghanischen Mitarbeitern nach dem Abzug der Truppen Ende 2014 verfahren wollen. Deutschland beispielsweise wird niemanden ausfliegen. Brain Drain, also die Ausreise von qualifizierten Afghanen aus einem bereits instabilen Land, lautet das deutsche Gegenargument. Mikey jedoch sagt, reise er nicht aus, dann müsse er um sein Leben fürchten und überhaupt, er habe seine Jugend im Krieg vergeudet.
I'm just gonna go stay over there and start my new life. New life.
In Amerika werde ich ein neues Leben anfangen. Ich will ein schnelles Auto fahren und ich will Spaß haben. Das habe er von den Amerikanern gelernt.
And having fun.
Zirkel 52. Bilder von Karin Wengers Reportage, auch Fotos von Mikey gibt's online im Netz auf drs.ch. Es geht um Wachstum am europäischen Sondergipfel am Mittwoch in Brüssel, um wirtschaftliches Wachstum. Wachstum, das für viele junge Menschen allerdings zu spät kommen dürfte. Denn in Europa drohe eine verlorene Generation heranzuwachsen, warnt die Internationale Arbeitsorganisation. Im Schnitt werde jeder 4. Jugendliche in Europa zwischen 15 und 24 auch in den nächsten Jahren keine Arbeit haben, in Griechenland und Spanien sogar jeder 2. Trotz guter Ausbildung keine Arbeit und keine Perspektive. Spanien-Korrespondent Alexander Gschwind.
Pablo Echevarria macht sich keine Illusionen. Vor einem Jahr hat er seinen Abschluss gemacht als Vermessungsingenieur und sich seither mit Gelegenheitsarbeiten durchgeschlagen, die nichts mit seiner Ausbildung zu tun hatten. Wenn's hochkam, verdiente er damit zwischen 600 und 1000 Euro. Aber irgendwas Festes ist nicht in Sicht. Wenn ich je auf meinem Beruf arbeiten und praktische Erfahrung sammeln will, muss ich auswandern, sagt er resigniert. Ähnlich geht es der 24-jährigen Bauzeichnerin Marie-Carmen Fabra, die außer in unbezahlten Praktika noch keinerlei Berufserfahrung sammeln konnte. Als ich mich 2006 für diese Ausbildung entschied, galt sie als zukunftsträchtig mitten im Bauboom. Wir waren 150 in unserem Kurs. Niemand von uns hat einen Job gefunden, weil die Branche genau dann zusammenbrach, als wir fertig waren.
Concretamente en mi carrera sí que creo que entró bastante gente que que entraba porque tenía salida, porque de repente empezó el boom inmobiliario y la construcción.
Wir haben es mit einer Generation zu tun, die erstmals wieder schlechter leben wird als ihre Eltern, prophezeit der Sozialwissenschaftler Fernando Villa-Espin von der Madrider Complutense-Universität. Sowas hat es auch in unserem Lande seit dem Zweiten Weltkrieg nie mehr gegeben.
Estamos ante la primera generación de jóvenes que muy probablemente va a vivir peor que sus padres, ¿no? Y eso es una novedad desde cuando menos la Segunda Guerra Mundial.
Der Elektroniker Nacho Benitez qualifizierte sich nach seinem Studium mit einem Informatiklehrgang weiter, in der vergeblichen Hoffnung auf bessere Berufschancen. Inzwischen hat er die Suche auf dem spanischen Arbeitsmarkt aufgegeben und setzt auf eine Internetplattform, die spanische Techniker für deutsche Firmen anwirbt. Etliche Kollegen von ihm fanden auf diesem Weg bereits eine Stelle in Deutschland, wo in gewissen Branchen ein akuter Mangel an gut qualifizierten Technikern herrscht. Über Wasser hält er sich derweil als Kellner in einer Cafeteria und hat dort immer wieder Aha-Erlebnisse. Da bewerben sich Leute mit 2 Uni-Abschlüssen und imposanten Dossiers für einen Job wie den meinen, weil sie nichts anderes finden und in ihrer Verzweiflung jede Arbeit zu noch so lausigem Lohn annehmen würden.
Me sorprende mucho ahora es que en la cafetería en la que trabajo todos los días traen currículums de gente super formada que tienen 2 carreras, un máster y no sé cuánto, pero que aún así están.
Wie einst ihre Großeltern sehen viele junge Spanierinnen und Spanier heute ihre einzige Zukunft wieder in der Auswanderung. Nicht als Bauarbeiter und Bauernknechte wie damals, sondern als Vertreter der bestausgebildeten Generation, die das Land je hervorbrachte und für die es jetzt keine Verwendung mehr hat.
Es war eine schwierige Nacht für die Menschen im Erdbebengebiet in der Region Emilia-Romagna in Norden Italiens. Viele mussten ihre Häuser verlassen und zahlreiche Nachbeben und heftiger Regen erschwerten die Arbeit der Rettungsmannschaften. ARD-Korrespondent Tilman Kleinjung hat sich in der Stadt Mirandola umgeschaut und umgehört.
Als hätten die Menschen von Mirandola an diesem Tag noch nicht genug gelitten. Am Sonntagabend kommt auch noch der Regen und prasselt auf die Zelte, die in aller Eile vor den Toren der alten Stadt aufgebaut wurden. Mindestens 1000 Menschen sind hier ohne Obdach. Einer von ihnen ist Felice Guerriero. Wir sind hier am Sportplatz von Mirandola mit der Sporthalle und den Schwimmbädern. Hier hat man für die Obdachlosen eine Unterkunft geschaffen, aber wie Sie sehen, es sind viele, sehr viele. Zu viele. Die Turnhalle ist überfüllt, die Zelte reichen hinten und vorne nicht und vor der Essensausgabe lange Schlangen. Felice und seine Familie werden hier heute keinen Schlafplatz finden und so machen sie es wie die meisten im Erdbebengebiet. Sie übernachten im Auto. Was passieren wird, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, was ich jetzt erlebe. Panik, Angst und Schrecken. Nur wer das erlebt hat, kann das verstehen. Immer wieder bebt die Erde zwischen Modena und Ferrara. Mehr als 70 Erdstöße zählen die Seismologen nach dem einen großen Stoß am Sonntagmorgen um 4.05 Uhr. Wir haben es nicht geschafft, uns auf den Füßen zu halten. Wir sind aufgestanden und dann wieder hingefallen. Der Schrank ist umgefallen und das Bücherregal, einfach alles. Mit ihrem Mann steht Alessandra vor dem Gebäude, das einmal der Dom von Mirandola war. Von außen scheinen die Schäden an diesem über 500 Jahre alten Bau nicht allzu groß zu sein. Ein Stück von der Fassade ist abgebrochen. Doch innen zeigt Pfarrer Carlo Truzzi das ganze Ausmaß der Verwüstung. Das Dach ist heruntergekommen und hat die Orgelempore abgerissen. Da vorne ist alles zerstört. Da war einmal die Orgel. Die Bänke sind kaputt, in den Mauern sind überall Risse. Schlimm. Es sind vor allem die alten, kunsthistorisch wertvollen Gebäude, die dem Erdbeben nicht standgehalten haben. Die Kirchen, die Palazzi. An den Wohngebäuden sieht man dagegen kaum Schäden. Das muss aber nichts heißen. Auch feine Haarrisse in den Mauern machen Häuser zunächst einmal unbewohnbar. Einige brauchen eine Unterkunft, weil ihre Häuser nicht mehr bewohnbar sind. Einige haben sich leicht verletzt, aber nichts Gravierendes, zum Glück. In Mirandola dürfen etwa 1000 Menschen nicht in ihren Häusern bleiben. Noch mehr sind es im benachbarten Finale Emilia. dem Ort, der dem Epizentrum am nächsten lag. Besonders schlimm traf es die Gemeinde Sant'Agostino. Hier starben mindestens 4 Arbeiter in den Trümmern ihrer Fabriken. Wie schon beim Erdbeben vor 3 Jahren in den Abruzzen ist auch diesmal die Hilfsbereitschaft der Italiener enorm. Freiwillige Helfer sind aus allen Landesteilen ins Erdbebengebiet gekommen. Sanitäter Fabio wurde am Sonntagmorgen um 5 Uhr geweckt und machte sich sofort auf den Weg nach Mirandola. Unsere Aufgabe war es, das Krankenhaus zu evakuieren, weil es jedoch einige Schäden gab. Jetzt wird in den nächsten Tagen das Ausmaß der Schäden überprüft und dann können bald wieder die Patienten ins Krankenhaus. Aus demselben Grund bleiben heute und vermutlich auch in den kommenden Tagen die Schulen in der Region geschlossen. Es wird noch lange dauern, bis hier wieder Alltag ist. Normalität.
13 Uhr. Ja oder nein? Alle Staatsverträge vors Volk oder nicht? Die Abstimmungskontroverse gleich im 1. und 4. Nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Ursula Furgle.
In Jemens Hauptstadt Sanaa sind bei einem Selbstmordanschlag gegen 100 Menschen getötet worden. Gemäß Spitalangaben wurden auch 300 Personen verletzt. Beim Anschlag wurden vor allem Soldaten getötet, bei den Proben für eine Militärparade. Die Schweizerische Post verfüge im Briefmarkt immer noch einen Marktanteil von 99%, sagt der Leiter der Postregulationsbehörde, Marc Furrer. Auch für den Paketversand ziehen die Kunden das Angebot der Post vor. Der Norden Italiens ist letzte Nacht von mehr als 100 Nachbeben erschüttert worden. Die schwersten Erdstöße erreichten eine Stärke von 3,7, wie die Behörden mitteilten. Tausende Menschen in der Region Emilia-Romagna verbrachten die Nacht in Notunterkünften oder bei Freunden und Verwandten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.